Losungswort, das einige von euch vielleicht heute Morgen schon gelesen haben. Ich möchte es für uns alle einmal vorlesen. Da steht in Psalm 6, Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Seele ist sehr erschrocken. Herr, sei mir gnädig. Ich glaube, dieser Ausspruch begleitet uns Menschen seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen und das soll auch ein wesentlicher Aspekt heute Morgen in der Predigt sein und ich freue mich darauf, da näher drüber zu hören. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und mit diesem Herrn wollen wir jetzt reden und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass heute nicht nur Sonntag, sondern auch ein Sonnentag ist, der uns erhält und an dem wir uns freuen dürfen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diesen freien Tag, diesen arbeitsfreien Tag gegeben hast, um hier Gottesdienst zu feiern. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, du lebst und du willst uns heute Morgen begegnen. Und ich bitte dich, mache du uns bereit dazu. Öffne du unsere Herzen und unsere Gedanken für dich, für deinen Heiligen Geist. Herr, ich bitte dich für die Menschen, die heute Morgen gerne hier wären, es aber nicht können, weil sie alt sind, weil sie krank sind oder sonst verhindert. Sei du ihnen nahe und gib du uns gute Gedanken, dass wir sie begleiten. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns jetzt nahe sein willst und ich bitte dich um deinen Segen für diesen Tag. Amen. Dieser Vers, der über diesem Tag stehen soll, steht, wie gesagt, im Psalm 6. Und ich möchte euch bitten, mit mir gemeinsam im Wechsel diesen Psalm zu lesen. Da müsste jetzt eigentlich Text hier, genau. Ich lese also immer das, was in weiß geschrieben ist, alleine vor und ihr lest das, was in blau ist. Auch dazu finde ich, ist vielleicht ganz schön, wenn ihr aufsteht. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du Herr, wie lange? Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der Herr an. Dieser Psalm ist ein Lied Davids und wir wollen jetzt auch gemeinsam singen das Lied Ein neuer Tag beginnt. Ja, wenn ihr euch wundert, warum hier so viele Plätze leer sind, ich glaube, das hat den Grund, dass unsere Gemeindeleitung an diesem Wochenende in Klausur gefahren ist und deswegen viele Reihen leer gelassen hat. Am 20. November, das könnt ihr der Rückseite dieses Faltblattes entnehmen, das ihr im Eingang bekommen habt, auf dem ja ganz viele schöne Termine draufstehen, die ich euch empfehle, mal in Ruhe durchzugehen und ganz tolle, wichtige Sachen für euch da rauszuziehen. Auf einen möchte ich besonders hinweisen, dass der 20. November, da wird hier bei uns wieder ein Taufgottesdienst stattfinden. Es gibt also schon einige Menschen, die für sich diese Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, es ist jetzt wirklich an der Zeit, ich muss das dokumentieren, dass mein Leben Jesus Christus gehört und ich werde mich taufen lassen. Wer das für sich erwägt oder Fragen hat, warum man das überhaupt machen sollte, der ist herzlich eingeladen, an dem vorbereitenden Taufseminar teilzunehmen und möge sich bitte bei unserem Pastor Rolf Zyrus dazu anmelden. Die Kontaktdaten stehen auch da hinten drauf. Ja, ich sagte gerade schon, unsere Gemeindeleitung ist auf Klausur. Deswegen haben wir heute jemanden hier zur Predigt eingeladen, der nicht dieser Gemeinde angehört. Es ist Volker Halfmann aus Hattingen, wohnhaft in Hattingen. Volker Halfmann ist verheiratet, hat 3 Kinder, war 15 Jahre lang Pastor in unserem Bund Freie Evangelischer Gemeinden, übt das Pastorenamt allerdings nicht mehr aus, sondern ist jetzt nach abgeschlossener 2. Berufsausbildung Verlagskaufmann beim Brockhaus Verlag. Volker, wir freuen uns sehr auf das Wort, das du uns heute sagen willst. Und du bist ja nicht das erste Mal hier bei uns in der Gemeinde. Und ich glaube, viele andere sind auch ganz gespannt darauf, was du uns heute zu sagen hast. Wir wollen noch einmal zusammen singen. Ich habe ganz vergessen, ihr hättet gleich hier oben bleiben können. So lange habe ich jetzt ja auch nicht reden wollen. Wir wollen noch einmal zusammen singen das Lied Ewiger Gott, du ewiger Gott. Auch dazu wird der Text hier oben gleich hinter mir erscheinen. Christoph, jetzt habe ich doch glatt vergessen, während wir singen, wollen wir unser Opfer zusammenlegen für die Belange der Gemeinde, die natürlich auch immer mal wieder das ein oder andere Geld braucht. Thank you.
Ich muss gestehen, ich zittere immer noch etwas. Und da man das sowieso merkt, sage ich auch gleich, woran es liegt. Es hat zwei Gründe. Grund Nummer eins ist der, dass ich heute Morgen mit dem Motorrad gekommen bin. Wir waren jetzt so lange nicht mehr in unserer Gemeinde, in der FEG in Witten. Und meine Familie ist heute dorthin gefahren, mit dem Auto. Also habe ich gesagt, alles kein Problem, ich fahre mit dem Motorrad. Aber es waren 3 Grad heute Morgen. Und so warm habt ihr es jetzt hier nur auch nicht, dass mir das jetzt schon weitergeholfen hätte. Und der zweite Grund ist der, was ich heute Morgen vorhabe. Ich habe so empfunden, ich war ja schon, ich weiß nicht, 2-3 Mal hier. Und ich habe so in der Rückschau selber nochmal gemerkt, Mann, oh Mann, ich habe ja immer recht persönlich gesprochen. Habe also Dinge aufgegriffen, wo ich gerade drin steckte, die mich sehr beschäftigt haben. Und konnte das zum Anlass nehmen und daraus heraus reden. Wenn man Pastor einer Gemeinde ist, kann man das unmöglich tun. Das geht gar nicht. Du kannst nicht, wenn du von Woche zu Woche predigen musst, du kannst so da nicht rangehen. Das muss dann anders laufen. Und dann habe ich mir gedacht, es war wirklich so, hab mir dann gedacht, Mensch, wenn ich nochmal hier hinkommen sollte, dann wird das anders. Dann wird das irgendwie anders, nicht so persönlich. Und jetzt kommt es wieder ganz anders. Das kam so, als der Thomas mich angerufen hat vor ein paar Tagen, ja nicht angerufen, er hat mir eine Mail geschrieben. Sag mal, am Sonntag bist du doch bei uns und worüber redest du denn, was ist der Predigttext und Predigtthema? Da hat er mich eiskalt erwischt, ich wusste überhaupt gar nicht mehr, dass ich hier hin sollte. Vielen Dank, das ist klasse. Ich wusste, alles wieder gut gemacht. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich kommen sollte hierhin. Ich habe das nirgendwo mehr im Kalender gehabt, den Termin. Zum Glück waren wir nicht gerade, hatten wir keinen Wochenendtrip geplant oder was weiß ich. Und er hat mich richtig eiskalt erwischt. Und dann hätte ich mir ja so eine alte Predigt aus dem Schrank ziehen können. Mal kurz durchgelesen, bisschen auswendig gelernt und dann hier gehalten. Aber ich hasse das, ich kann das nicht so leiden, wenn ich dann über etwas spreche, wo mein Herz selber noch nicht so ganz mitkommt, weil ich das mal vor 5 Jahren gepredigt habe und ich komme selber da gar nicht so rein. Das ging nicht. Und dann habe ich was ganz Krasses gemacht. Ich habe vor einer Zeit eine Predigt gehört, die hat mich sehr angesprochen. Die habe ich abgeschrieben. Die habe ich dann mit meinen eigenen Worten gefüllt, aber im Wesentlichen abgeschrieben. Die wollte ich hier halten. Und es wäre, ich sag mal, vom Herzen her, wäre das gar nicht geklaut gewesen, weil das hat mich schon sehr angesprochen. Aber dann habe ich gemerkt, Mensch, wir leben im Zeitalter des Internets und dann googelt ihr das Ding nachher. Und dann stehe ich hier wie Gutenberg da. Hier ist so eine Teekanne, da kann ich meinen Becher gar nicht hinstellen. Und gut, und das Zweite ist, ich bin im Verlag für Rechte und Lizenzen zuständig. Das heißt, die Leute rufen bei mir an, ich will da was kopieren, darf ich das machen? Und dann muss ich das klären, ob sie das dürfen oder nicht dürfen und ihnen erklären, was Urheberrecht ist. Da habe ich gemerkt, Mensch, das passt nicht. Das kannst du nicht bringen. Das Problem war nur, das habe ich erst heute Morgen gemerkt. So um 8 Uhr. Ja, und dann habe ich halt kurzerhand alles umgeworfen. Ja, aber was sollte ich denn jetzt machen? Ich kann um 8 Uhr keine Predigt vorbereiten, wenn ich um 9:15 fahren muss. Da habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt Zeugnis geben, wie man so schön sagt, im Gemeindejargon. Also eine Art zeugnishaften Lebensbericht. Ja, und das habe ich dann heute Morgen dem Thomas gesagt, der Ärmste, der fiel auch aus allen Wolken, hat der Predigttext, alles stand ja schon da in dem eurem Skript. Das könnt ihr alles vergessen, den Text nicht, der ist wunderbar, aber darüber wird jetzt nicht gepredigt. Ich möchte nehmen Text aus dem Psalm 18. Das ist mein Psalm, weil das Gottes Geschichte ist mit mir. Ich möchte, wie gesagt, sehr persönlich sprechen und darum habe ich eine Bitte. Es wäre also, dass wir uns darauf einigen, dass das, was ich sage, nicht ins Internet gestellt wird, wie das sonst üblich ist. Wenn ihr den Eindruck haben solltet, dass das etwas ist, was hilfreich ist für jemand anderen, dann nehmt es auf und gebt es weiter, das ist kein Problem. Aber ich wäre froh und dankbar, wenn wir das diesmal nicht ins Netz stellen würden, denn wie gesagt, das ist schon sehr persönlich, was ich sage. Und ich muss euch noch an anderer Stelle vorwarnen. Es könnte mir durchaus passieren, dass mir die Tränen kommen. Also, das ist nicht Pflicht, aber ich rechne damit. Und das ist dann immer peinlich. Also man weiß nämlich nicht, schafft der die Predigt noch bis zum Ende? Oder muss jetzt jemand nach vorne kommen und mich beseelsorgen? Ich bin mir sicher, ich schaff's. Also mir muss es nicht peinlich sein und euch muss es auch nicht peinlich sein. Aber es könnte durchaus passieren. So, und jetzt, so wie gesagt, meinem Psalm, Psalm 18. Von David, dem Vertrauten des Herrn. Er sang dieses Lied zum Dank dafür, dass der Herr ihn vor Saul und allen anderen Feinden gerettet hatte. Damals sang er das Folgende. Also ich singe jetzt nicht, das reicht, wenn ich lese. Ich liebe dich, Herr, denn durch dich bin ich stark. Du mein Fels, meine Burg, mein Retter. Du mein Gott, meine sichere Zuflucht, mein Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe. Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann rettest du mich vor den Feinden. Ich preise dich, Herr. Ich war gefangen in den Fesseln des Todes und vernichtende Fluten stürzten über mich ein. Die Totenwelt hielt mich mit Schlingen fest. Die Falle des Todes schlug über mir zu. In meiner Verzweiflung schrie ich zum Herrn, zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe. Er hörte mich in seinem Tempel und mein Hilferuf drang durch bis an sein Ohr. Die Fesseln des Todes hielten mich, vernichtende Fluten stürzten über mich ein. Es gibt viele Fesseln, die Menschen erleben, viele Bindungen, vieles, was knechtet, was einengt und was uns versinken lässt. In meinem Fall war es das, was mich am stärksten gefesselt und mich am stärksten geknechtet hat, war eine psychische Erkrankung. Eine Angststörung und Zwänge, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen. Das habe ich schon sehr früh erlebt, in meiner Kindheit schon erlebt. Gedanken, die ich nicht denken wollte und die dann doch immer und immer wieder kamen. Völlig irrational, ohne Sinn. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man dir rät, du darfst alles machen, nur nicht an rosa Elefanten denken. Und du versuchst verzweifelt nicht an rosa Elefanten zu denken. Dann machst du genau das. kann das nicht so im Detail weiter beschreiben. Das sind dann auch, wie gesagt, Dinge, die völlig irrational sind, aber von denen man nicht loskommt. Bingo-Kugeln im Kopf, sagt der Andreas Steinhöfel immer in seinen Büchern. Bingo-Kugeln, die rotieren und rotieren und die kriegst du nicht zur Ruhe. Mit diesen Dingen habe ich mich rumgeschlagen und im Studium ist mir das nochmal verstärkt, hat sich das nochmal verstärkt. Also während meiner Studienzeit der Theologie nicht nur Zwangsgedanken, sondern auch Zwangshandlungen. Ich habe damals Vokabelkarten geschrieben. Also Griechisch und Hebräisch mussten wir da lernen. Und dann habe ich angefangen, ich habe Tausende von Karten geschrieben. Weil immer dann, wenn ich mir die angeguckt habe, habe ich mir gesagt, die ist nicht schön genug, irgendwas passt mir dann nicht. Dann habe ich das Ding durchgerissen und dann habe ich es nochmal geschrieben. Hatte vielleicht den einzigen Nebeneffekt, dass ich eine Eins in Griechisch und Eins in Hebräisch hatte. Weil wenn du das mal so oft geschrieben hast, dann hast du sich der wirklich eingeprägt. Aber da waren Dinge, die haben mich gefesselt, die haben mich gebunden, die haben mich geknechtet, die haben mir die Lebensqualität genommen, haben mich eingeengt und alle Kraft ausgesogen. Und hinzu kamen soziale Ängste, Angst vor Menschen, Angst vor Kontakt. Und wenn man Pastor werden will, ist das denkbar ungünstig. Denn dann hat man irgendwie immer mit Menschen zu tun, nicht wahr? Und dann hat man mich doch tatsächlich während der Ausbildung ein halbes Jahr in eine Gemeinde geschickt. Zu einem Gemeindepraktikum. Man hat mich auf die Menschen losgelassen sozusagen. Und ich habe versucht, mich über Wasser zu halten, zu gucken, wie ich da zurechtkomme. Und es hat sogar in der zweiten Halbzeit dann dieses Praktikums, das hat immer besser geklappt. Aber die Leute haben auch nicht vielleicht so mitgekriegt, wie viel Energie mich das gekostet hat. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich mich auf dem Klo eingeschlossen und habe da gesessen und habe gedacht, Mensch, ich muss da gleich wieder raus, das geht nicht. 5 Minuten am Klo ist okay, 10 Minuten vielleicht auch. Da denkt jemand, okay, der hat vielleicht was Schlechtes gegessen oder so. Aber irgendwann musst du da wieder raus und du musst wieder unter Menschen. Und dann habe ich mich durchgerungen, dann doch wieder rauszugehen. Und das alles hat so viel Energie gekostet. Aber irgendwie, es ging. Es ging eine lange Zeit. Es ging auch in der Zeit, in der ich dann Pastor gewesen bin. 10 Jahre lang bin ich in Oberursel gewesen. Oder sind wir, meine Frau und ich, in Oberursel gewesen. Und dann aber haben wir die Stelle gewechselt. Und die letzte Gemeinde, in der ich war, da waren die Verhältnisse sehr, sehr schwierig. Die Gemeinde hatte sich zerstritten, sich ganz tief verletzt. Und man hat sich gesagt, also wir wollen einen Neuanfang und wir wollen neu loslegen. Aber die Verwundungen waren so tief, die Verletzungen waren so tief, das ging nicht so einfach. Und da kam ich jetzt mitten rein. Und kaum war ich da, da kamen die Ersten und haben gesagt, komm mal her, weißt du was, wir wollen dich warnen vor denen und denen, da musst du aufpassen. Und dann kamen die Leute der anderen Partei und haben gesagt, pass mal auf, wir wollen dich warnen vor denen. Und dann steckte ich mittendrin in einem Chaos. Und ich bin nicht so der mit eisernem Besen fegt, sondern ich habe dann jahrelang versucht, auszugleichen, Harmonie zu schaffen, das irgendwie hinzukriegen. Aber das war so schwierig und unter diesen Schwierigkeiten sind meine Probleme umso stärker hervorgekommen. Mir fehlten am Ende die Ressourcen, die Energien, um damit noch klarzukommen. Und so wurden meine Ängste immer stärker. Ängste und Panikattacken habe ich erlebt. Ich wurde immer depressiver. Und dann habe ich erstmal zur Flasche gegriffen. Weil ich erlebt habe, dass unter Alkoholeinfluss ich besser klarkomme. Dass die Ängste verschwinden und der Kopf zur Ruhe kommt, dass ich auf einmal viel gelöster bin und auf Leute zugehen kann, und das konnte ich ja vorher nicht. Und doch war klar, dass das nicht die Lösung ist. Dass das nicht die Lösung sein kann. Ich habe das noch einige Zeit lang so versucht, bis ich wirklich an den Punkt kam, wo nichts mehr ging. Wo ich also in meinem Büro saß, mich vor das Telefon gehockt habe, das angestarrt habe und gehofft und gebetet habe, dass das nicht klingelt. Dass niemand etwas von mir will. Niemand etwas fragt und hoffentlich bloß nicht herauskommt, was mit mir los ist. Ich war gefangen in den Fesseln des Todes und vernichtende Fluten stürzten auf mich ein. Die Totenwelt hielt mich mit Schlingen fest, die Falle des Todes schlug über mir zu und in meiner Verzweiflung schrie ich zum Herrn, zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe. Das habe ich getan. Ich habe zu Gott geschrien und um Hilfe gebeten. Und ich habe sein Eingreifen erlebt. Und von dem möchte ich erzählen. Das Erste, was für mich wichtig war, ist, dass ich zum ersten Mal an einen Arzt gekommen bin, der wirklich begriffen hat, was mit mir los ist. Und ich bin dann in eine Klinik gekommen, für einige Wochen in einer Klinik für Psychosomatik, psychosomatische Fachklinik. Und das war erst der Anfang, aber der Anfang eines wichtigen, heilenden Prozesses. Und zurückblickend muss ich sagen, wie das alles passiert ist, ich muss da abkürzen, ich könnte da so viel erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Arzt gekommen bin, in diese Klinik kommen konnte. Das alles ist für mich rückwirkend schon ein erstes Eingreifen Gottes, ein erstes Handeln Gottes. In dieser Klinik ist für mich noch etwas Wichtiges passiert. Ich habe in dieser Zeit erleben müssen, obwohl das verrückterweise dort war das überhaupt kein Thema. Der Glaube, die Gottesbeziehung, das ging dort gar nicht darum. Aber in dieser Zeit hat Gott mir etwas klar gemacht, dass nämlich mein Gottesbild völlig krank war, völlig verzerrt. Seht, ich habe euch ja von Zwangsgedanken erzählt. Und für mich hat sich entwickelt, dass das, was eigentlich Evangelium sein soll, für mich zum Fluch wurde, weil ich religiöse, verrückte Gedanken entwickelt habe, die mich noch umso kranker gemacht haben. Und ich hatte ein völlig krankes Gottesbild. Ich habe immer gedacht, Gott ist im Himmel und wartet darauf, dass ich irgendwas falsch mache. Und wenn ich was falsch gemacht habe, dann schlägt er zu. Und dann macht er mich fertig. Ich habe immer angstbesetzt geglaubt und gelebt. Ihr kennt Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es hängt am Gottesbild, ob das ein Evangelium ist oder ein furchtbarer Fluch. Von allen Seiten umgibst du mich. Das ist schrecklich, wenn Gott ein Gott ist, den man fürchten muss, der unberechenbar ist und kalt. Aber es ist ein Evangelium und es ist eine wunderbare Erkenntnis, wenn Gott ein guter Gott ist, der für dich ist. Psalm 139. Und mich hat das am Anfang krank gemacht, noch kränker gemacht. Ich kann nicht weglaufen vor Gott, was immer ich auch mache, er ist da und er macht mich kaputt. Und in dieser Zeit kann ich heute sagen, konnte ich das erkennen, Volker, dein Gottesbild, das ist völlig krank. Das Verrückte ist, ich habe ja von Barmherzigkeit gepredigt. Ich habe von Gottes Liebe gesprochen. Aber ich hatte sie nicht erfahren. Ich war auch völlig unbarmherzig zu mir selbst. Ich habe mich auch selber nicht geliebt. Ich konnte nicht mal mehr in den Spiegel schauen. Und Gott hat mir dort gezeigt, dass etwas völlig anders werden muss und anders werden soll. Auch an dem wie ich ihn sehe, wie ich ihn erkenne, wie ich ihn verstehe. In dieser Zeit habe ich einen Brief an Gott geschrieben, an den alten Gott, an den Gott, der mir Angst gemacht hat, an den Gott, der mein Sklaventreiber war. Und in diesem Brief an Gott habe ich gekündigt. Und ich habe ihm meine Beziehung aufgekündigt. Und ich habe diesem alten Gott gesagt, ich will dich nie mehr wiedersehen. Nie mehr. Du hast mein Leben so lange kaputt gemacht, ich will dich nicht mehr. Ich suche etwas anderes. Ich suche einen Gott der Liebe. Einen Gott, der für mich ist. Ich habe diese Beziehung aufgekündigt. Und ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, weil ich das tue, weil ich mich so gegen Gott auflehne, wird er mich bestimmt strafen. Es wird etwas Furchtbares passieren. Ich habe nicht nur um mich Angst gehabt. Ihr habt gehört, ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder. Und ich habe immer die Angst gehabt, Gott wird meiner Frau oder meinen Kindern bestimmt etwas Furchtbares antun. Dafür, dass ich so aufmucke. Dafür, dass ich mich so erhebe. Und ich habe doch empfunden, ich muss mich lösen. Es muss noch etwas anderes geben, als das, was ich bisher gelebt habe. Und das heißt hier, ich schrie zu Gott, wie gesagt, ich habe das getan. Und jetzt heißt es hier, in dem Psalm geht es weiter. Da wankte und schwankte die Erde. Da bebten die Fundamente der Berge. Sie zitterten vor seinem Zorn, vor Gottes Zorn. Aus seiner Nase quoll dunkler Rauch. Aus seinem Mund schossen helle Flammen und glühende Asche sprühte hervor. Und Gott ist zornig. Er ist gewaltig zornig. Aber worüber? Nicht über den, der hier um Hilfe schreit. Sondern Gott ist zornig über die Not, die er leidet. Und in seinem Zorn über diese Not und diese Unterdrückung der Menschen kommt er mit ganzer Kraft und er greift ein. Gott greift ein. Gott handelt. Es war etwas ganz Großes und Wichtiges für mich, das zu begreifen, dass ich Gott nicht egal bin. Ich habe mich vieles gefragt. Ich habe mich gefragt, wieso gerade ich? Und warum erlebe ich das? Und ich habe auch gefragt, warum lässt Gott das zu? Ich habe ja dann meinen Beruf aufgehört. Und meine Frau und ich, wir haben da gesessen und wir haben gebetet und haben gesagt, Herr, du kannst noch ein Wunder tun. Wenn du willst, wird sich noch etwas ändern. Aber dieses Wunder ist ausgeblieben. Und ich hatte so viele Fragen. Aber wisst ihr, was die schlimmste Frage für mich war? Und der schlimmste Zweifel? Hinter diesen Fragen, warum lässt Gott das zu, steckt im Wesentlichen die tiefste Frage, die Frage nach dem Herzen Gottes. Die größte Not in alledem war der Gedanke, vielleicht bin ich Gott einfach egal. Vielleicht bin ich ihm einfach egal. Könnte das sein, dass das, was ich erlebe, ihn völlig kalt lässt? Ihn völlig kalt lässt, ihn nicht berührt. Ich meine, er hat so viele Kinder und er hat so viele Menschen geschaffen. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Da kann doch nicht jeder Einzelne wichtig sein, oder? Vielleicht bin ich ihm ja egal. Ich weiß nicht, ich vermute mal, manch einer sitzt hier und kennt das oder fragt sich das im Moment. Du steckst irgendwo mittendrin, du leidest an der Situation, aber das, woran du noch am stärksten leidest, ist diese Frage. Könnte das sein, dass ich Gott egal bin? Und ich weiß noch sehr genau, wie Gott mir das gezeigt hat und wie tief mich das berührt hat, zu erkennen, ich bin ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Das Leiden der Menschen und dein Leiden macht Gott eine ganze Menge aus. Ich frage mich manchmal, wie Gott das aushält. Aber die Bibel sagt uns, er ist ein Gott des Mitleidens. Im Hebräerbrief habt ihr diese Aussage. Gott ist nicht ein Gott, der nicht mitleiden könnte mit uns. Sondern er ist ja einer, der das in Christus alles erlebt hat, was wir erleben. Der das alles durchlitten hat, was wir durchleiden. Darum weiß er genau, wie wir fühlen. Er weiß genau, wie es uns geht. Und er leidet mit. Und ich frage mich manchmal, wie er das aushält. Mir reicht schon das Leid, das ich sehe. Und manchmal wird es mir zu viel. Aber Gott leidet mit. Du bist ihm nicht egal. Und darum wird er zornig. Und ihr seht das an Christus. Ihr müsst immer und immer und immer wieder auf Jesus sehen. Denn da siehst du das Herz Gottes. Du siehst das Herz Gottes nur in Christus. Und dann schau dir Jesus an, wie er dort steht, als Lazarus gestorben ist. Und er sieht die Not der Leute und das Leiden und das Weinen. Und Jesus weint. Und er ergrimmt, er wird zornig. Worüber? Zornig über die Macht des Todes. Er weint über das Leiden in der Welt. Gott weint darüber. Ich wünschte, ich könnte es hereinschreiben in dein Herz. Du bist ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Und darum, weil das so ist, weil auch David, der Psalmbeter, Gott nicht egal war, ist Gott zornig geworden. Und er kam vom Himmel und er hat eingegriffen und er hat gehandelt. Vers 17 bis 20. Vom Himmel her griff seine Hand nach mir. Sie fasste mich und sie zog mich aus der Flut. Sie entriss mich meinem mächtigen Feind, den überstarken Gegnern, die mich hassten. Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks. Jedoch der Herr beschützte mich vor ihnen. Rings um mich herum machte er es weit und frei. Er liebt mich, darum half er mir. Gott krempelt die Ärmel auf und er greift ein. Und David sagt, er zog mich heraus aus diesem Schlamm. Er holte mich heraus aus dieser Not. Rings um mich herum machte er es weit und frei. Ich habe in so vielen Dingen in den letzten Jahren in wunderbarer Weise Gottes Führung erlebt und sein Eingreifen und sein Handeln. Aber wenn Gott handelt, dann handelt er nicht immer nach Schema F. Es ist unterschiedlich. Manchmal handelt er spontan und kraftvoll und mit einem Ruck reißt er dich heraus. Manchmal handelt er verborgen, sodass du erst später erkennst, dass in alledem, was dir begegnet ist, Gott gehandelt hat. Und manchmal handelt er prozesshaft über einen längeren Weg. Und so erlebe ich das. Ich hätte mir ein spontanes Eingreifen Gottes gewünscht. Als wir da gesessen haben, meine Frau und ich, und gebetet, ich hätte mir gewünscht, er packt mich am Schopf ist gut bei mir, gell? Er packt mich jedenfalls irgendwie und irgendwo und er zieht mich heraus aus dem Schlamm. Und dann stehe ich da und es ist gut, ich wache als neuer Mensch auf. Aber ich bin nicht als neuer Mensch aufgewacht. Ich weiß heute, dass es gut und richtig ist, dass Gott das nicht getan hat. Weil das, was ich lernen muss und zu lernen habe, das kann ich nur über einen längeren Weg lernen. Und das ist ein wichtiger und heilsamer Prozess. Mit Tagen des Erfolgs und mit Niederlagen. Aber einer, der in die Weite führt und in die Freiheit führt. In eine nie gekannte Weite. Das ist wunderbar. Wir haben an so vielen äußeren Dingen Gottes Führung erlebt. Seht, als ich gekündigt habe oder als ich der Gemeinde gesagt habe, Leute, im Sommer höre ich auf. Da wusste ich weder, was ich machen werde, noch wo ich es machen werde. Wo wir wohnen werden, wo wir leben werden, womit ich mein Geld verdiene. Ich wusste nichts. Und das mit 3 kleinen Kindern. Und wir haben in vielen, vielen Schritten Gottes Handeln erlebt. Dieser Antrag auf Umschulung, wie das gelaufen ist. Dann, wo bewerbe ich mich? Was mache ich jetzt? Dann meine Bewerbung, den Ausbildungsplatz, den ich gefunden habe. Dann haben meine Kinder um ein Wunder gebetet, dass wir eine vernünftige Wohnung bekommen, in der wir wohnen können. Und genau dieses Wunder ist eingetreten. Die Schule, der Kindergarten, all das, was neu ist und wo die Frage ist, wie kommen die da zurecht? Wie wird das werden? Gott hat mich mit Gutem überschüttet. Mit Gutem überschüttet. Und ich habe immer Angst gehabt. Ich habe immer Angst gehabt, er tut meiner Familie was Schreckliches an. Aber da war ein ganz anderer Gott am Werk. Nicht mehr der Furchtbare, der Unberechenbare. Da war ein Gott, der für mich ist. Ich weiß, ihr Lieben, heil dem, der das auch glauben kann, wenn du Schreckliches erlebst. Und wenn Gott ist nicht nur der Wohltäter. Ich weiß es. Aber was will ich machen? Er hat mir viele Wohltaten getan. Es war so. Und dafür bin ich ihm so dankbar. Und zu diesen Wohltaten, die er getan hat, ist eine Therapie, die ich gemacht habe. Psychotherapie. 2 Jahre lang. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Zu wem gehst du da? Willst du zu einem wildfremden Menschen gehen und dein Innerstes nach außen kehren? Und was soll das bringen? Und es ist, du musst an den Richtigen kommen. Da kriegst du so eine Liste geschickt von der Krankenkasse, zu wem du alles gehen könntest. Oder du kannst ins Telefonbuch gucken und dann musst du ausprobieren. Und so musste ich das auch machen. Und dann konnte ich nur beten und sagen, Herr, ich gehe jetzt hier diese Schritte und dann musst du das segnen. Ich weiß doch nicht, wer da der Richtige ist. Und dann bin ich an den Richtigen gekommen oder an die Richtige. Und bin diesen Weg gegangen, 2 Jahre lang. Und habe gebetet. Er gebraucht das und bin Schritt für Schritt gegangen und Gott hat das gebraucht, um mich weiter und weiter aus dem Schlamassel zu ziehen. Aus dem Schlamm zu ziehen, um mich herauszuholen und es um mich herum weit zu machen. Seht, ich kann jetzt nicht sagen, das ist alles weg. Das werde ich wahrscheinlich niemals sagen können. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich da früher erlebt habe, da ist nichts mehr von da. Aber es hat sich so viel verändert. Es ist so viel weit geworden, so viel frei. Ich muss manchmal meine Tagebücher von damals lesen, um nochmal zu begreifen, wie beschissen es mir ging. Wie eng es war, wie groß die Not war, weil ich in den Tag gehe und mich freue. Gott kann große Dinge tun. Gott kann große Dinge tun. Ich habe in dem allen Gottes Führung erlebt und sein Eingreifen, sein Handeln. Das kann man menschlich natürlich nicht beweisen. Man kann sagen, Volker, ja gut, du hast das gemacht, du hast Therapie gemacht, du hast dies und jenes gemacht, ganz klar, muss dir doch besser gehen. Das kann man nur als glaubender Mensch sehen und annehmen. Ich habe Gottes Hand und sein Eingreifen erlebt. Mir geht es manchmal so wie diesem Blinden in Johannes 9. Kennt ihr das? Ich finde das eine Wahnsinnsgeschichte. Da heilt Jesus einen blinden Mann. Von Geburt an, glaube ich, war er blind. Bin nie nochmal nachgeschlagen vorher. Ich glaube doch, er ist Blindgeborener. Von Geburt an blind. Aber er heilt diesen blinden Mann an einem Sabbat. Das war Ruhetag. Und die Pharisäer, die ärgern sich darüber. Das ist verbotene Sonntagsarbeit. Sabbatarbeit. Und die wollten ja Jesus drankriegen. Und was machen die? Ihr müsst euch vorstellen, da wird einer geheilt und dann kriegt er eine Vorladung. Der muss vor Gericht, der Blinde, der geheilt worden ist. Und dann stehen die Pharisäer da und sagen, was ist mit dir passiert? Wer hat das gemacht? Und. Jetzt muss der sich rechtfertigen dafür, dass er gesund ist. Und wisst ihr was? Angesichts dieser ganzen Fragen, die auf ihn einströmen, steht er da und sagt, ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich kenne eure Probleme nicht. Ich weiß nur eins. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich habe manchmal sehr viele Fragen. Sehr viele Fragen. Und die kriege ich gar nicht alle gelöst. Aber wenn das wieder kommt, wenn mal wieder so ein Ansturm von Fragen kommt, dann kann ich mich da hinstellen und dann kann ich sagen, ich weiß nur eins. Ich war blind und nun kann ich sehen. Und das war nicht irgendwer, das war dieser Gott, der mir in Jesus begegnet, in Christus begegnet. Er hat eine Kraft, die unbeschreiblich ist. Und er will das Leben heil machen und frei machen. Und das habe ich erlebt. Gott greift ein. Vom Himmel her ergriff seine Hand nach mir, sie fasste mich und zog mich aus der Flut. Sie entriss mich meinem mächtigen Feind, den überstarken Gegnern, die mich hassten. Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks, jedoch der Herr beschützte mich vor ihnen. Rings um mich her machte er es weit und frei. Er liebt mich, darum half er mir. Er liebt mich. Darum half er mir. Lasst mich an diesem Vers noch etwas stehen bleiben. Ich habe in dieser Zeit jetzt, in den letzten Jahren, wie ich empfinde, auch einiges Demütigendes erlebt. Für mich demütigend. Ich habe für mich subjektiv so den Eindruck gehabt, ihr müsst euch so ein bisschen vorstellen, ich bin so herum, wie soll ich das sagen? Ich war so eine Art gescheiterter Pastor, um den man sich jetzt kümmern muss. Und wenn das anfängt, dass sich die Leute alle so ein bisschen mitleidig anschauen, dann fühlt sich das nicht gut an. Ich hatte eine andere Vorstellung von meinem Leben. Ich hatte eine andere Vorstellung von meiner Karriere. Ich hatte eine andere Vorstellung davon, wie ich vor Menschen stehe und wie ich auf Menschen wirke. Ich hatte eine andere Vorstellung davon, was sie über mich denken sollen und was sie von mir halten sollen. Und plötzlich als der Gescheiterte zu gelten, das tat verdammt weh und war demütigend. Und wie gesagt, wenn du ständig gefragt wirst danach, wie belastbar du wohl bist und ob du das denn alles schaffst, so berechtigt die Frage vielleicht ist, sie hing mir so zum Hals raus, wie belastbar ist er wohl und schafft er das wohl und was können wir ihm zumuten und was nicht. Ich habe eine ganz andere Vorstellung davon gehabt, wie mein Leben wohl laufen sollte. Und dann müsst ihr euch vorstellen, hatte ich als Pastor, und den Job habe ich ja 15 Jahre gemacht, das ist ja schon eine Zeit, eine verantwortungsvolle Tätigkeit und war in Leitungsaufgaben. Hab Ältestenklausuren geleitet, so wie euer Leitungskreis das jetzt macht. Und inzwischen bin ich so eine Art Hilfsarbeiter. kleiner Sacharbeiter. Und wenn ich manchmal einen ganzen Nachmittag irgendwelche Buchtitel in Excel-Listen eingetippt habe, dann sitze ich da und denke mir, Mensch, Volker, du hast mal was ganz anderes gemacht. Und das war demütigend. Und dann fing es an, in mir zu rumoren. Dann habe ich gedacht, die Leute sollen sehen, dass ich viel mehr drauf habe. Ich möchte gerne, dass die Leute um mich herum sehen, ich kann was, ich bin was. Aber wie mache ich das? Wie erreiche ich das? Wie kann ich beeindrucken? Ich habe aus meiner Not eine Tugend gemacht. Ich habe angefangen zu bloggen im Internet. Einen Blog geschrieben und sehr offen dann davon berichtet, von meinen Erfahrungen. Und das habe ich den Leuten gezeigt und das habe ich auch meinen Kollegen gezeigt. Und die sollten das lesen und sehen. Und ich habe gedacht, in der Tat, vielleicht kann ich aus meiner Not eine Tugend machen. Und dann habe ich unterschiedliche Reaktionen bekommen. Manche waren begeistert und angesprochen und andere waren entsetzt. Nicht nur, dass sie sagten, wie kann man nur sowas öffentlich machen, sondern auch die Art und Weise, sie konnten überhaupt nichts damit anfangen. Gar nichts. Und ich habe gemerkt, dass der Henry Nouwen recht hat, wenn er Folgendes schreibt. Er sagt, erzähle nicht zu vielen Leuten deine Geschichte, wenn du damit erhoffst, dass sie dich verstehen und dass sie dir Liebe und Anerkennung dafür geben, dass du sie erzählst. Sondern du musst in die Stille. Du musst dich abschotten. Du musst in die Stille, um zu deinem eigenen Herz zu finden und zum Herzen Gottes. Gott wird dir die Menschen an die Seite stellen, die dich verstehen, vor denen du offen sein kannst. Aber erzähle nicht zu vielen Leuten deine Geschichte. Du wirst Unverständnis ernten und am Ende nur noch umso verletzter dastehen. Seht, und was ich nötig hatte, was ich gebraucht habe, und das ist endlos schön. Es ist der Moment, wo Gott mir im Herzen klar gemacht hat und wo ich eins begriffen habe. Er sagt, dass Gott sagt, und das sagt er auch dir, deshalb gebe ich das so weiter heute Morgen. Es geht nicht darum, was andere Menschen von dir denken. Es geht nicht darum, was sie von dir halten. Welchen Eindruck du auf andere machst. Das Wichtigste, das Tiefste im Leben, ist, dass du auf die göttliche Stimme hörst, die dir sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, sagt Gott. Du bist mir wertvoll. Ich liebe dich. Und immer wieder. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich, sagt Gott, ich liebe dich. Ich weiß nicht, wem das zu sentimental ist, zu peinlich, zu, als seien wir jetzt in so einem Tränenschocker-Film oder was. Ihr Lieben, ich glaube, das ist das Wesentliche, womit du leben und sterben kannst. Was uns trägt und was uns hält, es ist die göttliche Stimme, die dir sagt, ich liebe dich. Und diese Stimme musst du hören. Und diese Stimme musst du im Herzen tragen, bis an die tiefsten und verwundensten Stellen deines Herzens. Wenn sie sich da erreicht hat, wenn die dich da erreicht hat, dann wirst du frei von der Meinung anderer Menschen, von ihrer Anerkennung, von dem, wie sie dich sehen. Wenn dich diese Stimme der Liebe Gottes erreicht hat, dann kannst du anfangen, dich selber zu lieben. in den Spiegel zu schauen, dann hörst du auf, dich zu hassen, dich zu verachten. Ich liebe dich, sagt Gott. Das ist alles, was du brauchst. Es ist alles, was du brauchst. Es ist wunderbar, es ist einmalig, es ist herrlich, diese Stimme zu hören. Ich liebe dich. Er liebt mich, sagt David. Er liebt mich und darum half er mir. Ich gehe weiter, Vers 31 bis 35. Es gibt hier nirgendwo eine Uhr in diesem Gebäude und ich habe keine am Arm. Wenn der Erste mir so ein Zeichen gibt, dann weiß ich Bescheid. Ab Vers 31. Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, der findet bei ihm immer sicheren Schutz. Kein anderer als der Herr ist Gott. Nur er, unser Gott, ist ein schützender Fels. Und jetzt, er ist es, der mir Kraft zum Kämpfen gibt und einen geraden und gut gebahnten Weg. Er macht meine Füße gazellenflink und standfest auf allen steilen Gipfeln. Er bringt meinen Händen das Fechten bei und er lehrt meine Arme, den Bogen zu spannen. Er macht mich stark zum Kampf. Er lehrt meine Arme, den Bogen zu spannen. Habt ihr so Robin Hood-Filme? Er lernt meinen Armen den Bogen zu spannen. Er lehrt mich das Fechten. Er lehrt mich kämpfen. Seht, ich habe mich immer als Opfer betrachtet. Als hilflos, als wehrlos, als schwach und als kraftlos. Und ich musste begreifen und das hören und anerkennen und lernen, dass Gott sagt, du, ich habe eine Kraft in dich hineingelegt und da arbeite ich mit dir jetzt dran, um dich kräftiger zu machen. Ich bin bei dir, ich gehe mit dir, diese Kraft, die will ich dir geben, aber die soll in dir wirken und du sollst stark werden. Du sollst stark werden. Ich will euch sagen, worum es mir hier geht. Ich habe mich nicht nur von Menschen abhängig gemacht. Ich war lange Zeit ohnmächtig, unmündig. Ich wusste nicht, konnte keine Entscheidungen treffen. Und dann habe ich immer gedacht, Gott soll das für mich tun. Herr, schenk mir ein Zeichen. Ich lege ein Vlies aus. Soll ich links gehen oder soll ich rechts gehen? Und wisst ihr, Gott würde sagen, Mensch Junge, jetzt entscheid dich doch. Ich bin bei dir. Aber jetzt mach mal. Und es gibt eine Art von Unmündigkeit, in der man von Gott alles erwartet, nur um selber nicht handeln zu müssen. Nur um selber nicht aktiv zu werden. Versteht ihr? Es ist ein so schmaler Grat, euch das zu erklären. Die Bibel, Christus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist Abhängigkeit. Es geht darum, dass du dich ganz abhängig machst zu Gott. Aber Gott macht dich doch nicht klein. Er lässt dich doch nicht unmündig. Wisst ihr was? Ich glaube, Gott freut sich daran, wenn wir kräftig werden. Gott freut sich an unserer Kraft, an deiner Kraft. Er freut sich daran. Das ist so, wie wenn du Kinder aufwachsen siehst. Du freust dich, wenn sie lernen zu gehen. Du freust dich, wenn sie sich entwickeln. Wenn sie rauskriegen, was sie machen sollen. Gott will dich nicht klein halten. Er will deine Entwicklung. Er will deine Kraft. Du sollst vorangehen, Entscheidungen treffen, dein Leben planen. Und in alledem machst du dich von Gott abhängig. Ja, aber du sollst kräftig werden. Das war für mich so eindrücklich, als ich diese Therapiezeit abgeschlossen habe. Da habe ich dann der Ärztin gesagt, ich bin Ihnen so dankbar dafür, was Sie da gemacht haben. Und da sagt ihr doch zu mir, das war nicht ich. Das haben Sie doch gemacht. Da war eine Kraft in Ihnen. Die habe ich nur versucht zu fördern, zu aktivieren. Aber Sie mussten das umsetzen. Und Sie mussten das machen. Und ich glaube, dass Gott an uns auch so handelt. Dass er uns nicht klein und unmündig haben will, sondern dass er uns Kraft gibt und uns kräftig macht. Und er lehrt deinen Arm das Fechten und den Bogen zu spannen. Du sollst ein Mensch sein, der sich durchsetzen kann. Versteh dir. Du darfst dich durchsetzen. Du sollst nicht jemand sein, der zum Treteimer der Nation wird. Du sollst als Christ nicht jemand sein, an dem jeder seinen Dreck abputzt. Du darfst dich zur Wehr setzen. Und,
oh, das ist ein langes Thema, ich höre hier auf. Also, irgendwann muss ich jetzt zum Schluss kommen. Vers 50. Darum will ich dich preisen und deinen Ruhm besingen unter den Völkern. Du schenkst deinem König große Siege, du erweist deinem Erwählten deine Güte. Du erweist deinem Erwählten deine Güte. Und darum will ich dich preisen und deinen Ruhm besingen unter den Völkern. Und das muss ich zum Schluss noch sagen. Du erweist deinen Erwählten deine Güte. Ich habe mich immer rumgequält mit dem Thema der Erwählung. Vielleicht kennt ihr das auch. Dass Gott Menschen erwählt. Ich habe mir dann immer so vorgestellt, Gott sitzt im Himmel und er kriegt so jeden Tag von seinem Himmelssekretär eine Namensliste. Und die geht er dann durch. Und weil das so viele Menschen sind, muss das ja auch schnell gehen. Also geht er diese Namensliste durch und dahinter ist dann Platz zum Ankreuzen. Gerettet, verloren, gerettet, verloren, gerettet, verloren, gerettet, verloren, gerettet, verloren. Und wenn Gott mal einen schlechten Tag hat, uiuiui, dann sind verflixt viele verloren. Läuft's gut, dann ist die Rettungsquote höher. Aber das ist vorherbestimmt. Das ist so erwählt. Und einmal erwählt, kannst du deinem Schicksal nicht entkommen. Du bist vorherbestimmt. Das war für mich nicht gerade eine sehr erfreuliche Botschaft. Manchmal habe ich mich aber auch empfunden, Herr, dann will ich nicht zu den Erwählten gehören. Wenn ich Leute kenne, die sind's nicht, dann will ich auch nicht. Da war ich trotzig, sauer auf Gott. Bis ich dann mal am eigenen Leib erfahren habe, was Erwählung eigentlich meint. Was Erwählung eigentlich meint. Und das war am Anfangszeit meiner ganz am Anfang meiner Pastorenzeit. Ich habe erzählt, ich kam da mit einer Menge Ängste und mit einer Menge Probleme hin. Und dann sollte ich mich da vorstellen zu diesem Leitungskreis. Und das war sehr eindrücklich. Jemand, der mich abgeholt hatte, führte mich wieder zu einem anderen Ältesten. Und die beiden umarmten sich, weil die kannten sich gut. Und die umarmten sich. So, und ich stand daneben, habe mir das angeschaut. Und dann guckte dieser andere Älteste, er guckte mich an. Und dann sagt er, weißt du was, ich glaube, du hast auch eine Umarmung verdient. Und dann nahm er mich in die Arme. Also es gibt Umarmungen, die werde ich nie vergessen. Und die gehört dazu. Und diese Umarmung entsprach einer ganzen Haltung. Dieser Mensch hat mich begleitet, mich gefördert, mich in Schutz genommen. So viele Dinge getan, die habe ich nicht verstanden. Warum eigentlich? Und nach Jahren habe ich ihn mal gefragt. Ich habe gesagt, Helmut, ohne dich wäre ich hier schon nach einem Jahr weg gewesen. Hat er gesagt, das weiß ich. War ich auch wieder geknickt, wollte ich so auch nicht hören. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber warum? Warum hast du das gemacht? Und dann sagt er mir, Volker, weißt du was? Ich habe, lange bevor du kamst, habe ich eine Entscheidung getroffen. Egal wen, Herr, wen du hier als Pastor hinschickst, egal wer das ist, ich werde für ihn sein. Ich sehe ihn als von Gott geschickt und ich werde für ihn sein. Ich werde ihn versorgen, ich werde für ihn da sein, ich werde ihm den Rücken stärken. Ich werde für ihn sein. Und diese Entscheidung, die habe ich getroffen, bevor du kamst. Und dann war das für mich klar. Und das habe ich erlebt. Und das ist Erwählung. Gott hat eine Entscheidung getroffen. Und der Paulus im Neuen Testament ist Erwählung ja immer Grund zum Lobpreis und zum Jubel. Der Paulus, der hat das anscheinend auch begriffen. Und er preist Gott dafür, dass er erwählt. Bevor du geboren wurdest, hat Gott eine Entscheidung getroffen. Und das ist die Entscheidung, für dich sein zu wollen. Für dich sein zu wollen. Und du machst dir Gedanken, vielleicht bin ich ja nicht gut genug. Vielleicht reiche ich ja nicht. Und meine Schwächen und meine Fehler. Und wie kann denn Gott mich so lieben? Er hat sich schon längst entschieden. Da gab es dich noch. Du hattest noch gar keine Chance, Mist zu bauen. Da hat Gott dich schon geliebt. Das ist wunderbar. Das ist Erwählung. Du hattest noch keine Chance, Mist zu bauen. Da hat er dich schon geliebt. Da war seine Entscheidung schon klar. Ist das kein Grund zum Lobpreis? Darum will ich dich preisen und deinen Ruhm besingen unter den Völkern. Du schenkst deinem König große Siege, du erweilst deinem Erwählten deine Güte. Darum will ich dich preisen. Und das möchte ich weitergeben. Und das ist das Fazit eines solchen Erlebens aus Psalm 18, dass du antworten kannst und von ganzem Herzen sagen kannst, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr, denn durch dich bin ich stark. Du mein Fels, meine Burg, mein Retter. Du mein Gott, meine sichere Zuflucht, mein Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe. Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann rettest du mich vor den Feinden. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Und das wollen wir miteinander tun, Gott loben und ihn preisen, dass er ein großer Gott ist. Ein glühender Backofen voller Liebe, so hat Luther es gesagt. Ein Gott, der dich erwählt hat. Ein Gott, der für dich ist. Ein Gott, der große Kraft hat, dich herauszuholen, herauszureißen, herauszuretten. Und ein Gott, dem du nicht egal bist. Du bist ihm nicht egal. Amen dazu.
Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, holst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Wir wollen gemeinsam aufstehen. Wir wollen mit diesem Lied eigentlich beginnen und einfach wirklich beim Lobpreis auch landen. Er ist unser Herr, der uns liebt. Es tut mir gut, einfach zu hören, wie du handelst, wie du Leben veränderst. Ja, das führt mich in Erinnerung dessen, was du an mir getan hast. Es ist gut zu reflektieren, gut darüber nachzudenken, Herr, welche Spuren du in unserem Leben hinterlassen hast. Und dafür preise ich dich, Herr.
Ja, genau. Ihr dürft gerne stehen bleiben, weil mir bleibt jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir vielleicht den Impuls aufnehmen, den Volker hier heute uns gegeben hat, nämlich offen miteinander umzugehen, uns gegenseitig zu begegnen, uns füreinander zu öffnen, Interesse zu zeigen und zu helfen. Eine Möglichkeit dazu ist gleich draußen gegeben. Es gibt Kaffee und Tee, der, wie wir gerade auch schon gesehen haben, warm ist und uns von innen wärmen kann. Nehmt eine Tasse, geht aufeinander zu, kommt miteinander ins Gespräch. Wer möchte, dass für ihn gebetet wird, weil er etwas ganz Wichtiges auf dem Herzen trägt, das er nicht jedem anvertrauen will und das einer besonderen Pflege bedarf, der ist herzlich eingeladen, hier unter den Bänken, unter den Palmen auf den Bänken, nicht unter den Bänken auf den Palmen, Platz zu nehmen. Da wird es Menschen geben, die man ansprechen kann, die mit einem ins Gebet gehen und die einem Gutes tun. Vielleicht, dass man auch einfach nur eine Umarmung haben möchte. Auch das kann ja manchmal ganz, ganz viel bewirken und Herzen öffnen. Wir wollen uns noch gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.